Wein, Weib und Gesang. Eine Geschichte erzählt von mir, von Horst Gunkel. Ich habe sie so gut wiedergegeben, wie ich sie wiedergeben konnte, nachdem ich sie von einem meiner Lehrer, von Padma Bhatra in England, gehört hatte. Hier also die Geschichte Wein, Weib und Gesang. Virupa ist einer der Mahasiddhas, der großen Magier, die im Vajrayana besonders verehrt werden. Er lebte von 837 bis 909 unserer Zeitrechnung. Die Shakya-Schule, eine der vier Hauptrichtungen des Vajrayana, stellt ihn, Virupa, in den Mittelpunkt. Er lebte in Nordostindien. Virupa war zunächst in einem Kloster, wo er studierte, meditierte und gemäß den buddhistischen Vorsätzen handelte. So übte er sich in der Visualisierungspraxis, indem er die rote Gottheit Vajravarahi visualisierte. Im Mittelpunkt seiner Praxis stand jedoch die Mantrenrezitation, das Aufsagen und beständige Wiederholen eines bestimmten Spruches. Er hoffte so, der Erleuchtung näher zu kommen. Er rezitierte sein Mantra nicht weniger als 10 Millionen Mal. Als er feststellte, dass dieses nichts geholfen hatte, entschließt er sich, dieses Mantra weitere 10 Millionen Mal aufzusagen. Dies dauerte insgesamt 12 Jahre, schien aber keinerlei Erfolg zu haben. Virupa war frustriert. 12 Jahre für nichts. Er konnte keinerlei Fortschritt an sich feststellen, gar nichts. Nicht einmal ein bedeutsamer Traum, den er auf seine Praxis hätte zurückführen können. In seiner Wut nahm er seine Mala, seinen Rosenkranz, und schleuderte ihn wutvoll in die Trockentoilette, die sicherlich kein sehr idyllischer Ort ist, sondern eine äußerst stinkende Angelegenheit. Diese Mala hatte er benutzt, um die 20 Millionen Mantrenrezitationen abzuzählen. Am Abend wollte er zur Puja, einer buddhistischen Ritualfeier, gehen. Dort brauchte er jedoch seine Mala. Da erschien ihm eine wunderschöne Göttin, eine hellblaue Frau, die über dem Boden schwebte. In der Hand hielt sie seine Mala, die wunderbarerweise völlig rein war und glänzte, und übergab sie ihm mit den Worten: Die Reinheit des Geistes existiert im Inneren, daher schaue nicht nach außen. Dann verschwand diese äußerst angenehme Erscheinung wieder, die die Perfektion der Leerheit darstellt. Diese wenigen Worte genügten, um Virupa völlig zu verwandeln. Er sah jetzt, dass er bisher viel zu formell praktiziert hatte. Dies alles musste er aufgeben, das formelle Meditieren, die Rezitationspraxis, jedwede Form und natürlich auch sein Verlangen nach Erleuchtung. Stattdessen handelte Virupa jetzt völlig spontan und natürlich, so wie es ihm gerade in den Sinn kam. Das gefällt jedoch dem Kloster-Establishment nicht. Es fällt auf, dass seit Nirupas Verwandlung die Tauben weniger werden. Und die Mönche haben einen bestimmten Verdacht. Auch sieht man hin und wieder junge Frauen in Nirupas Klosterzelle gehen. Der Geruch von alkoholischen Getränken dringt aus seiner Zelle. Und schließlich wird er mit einer Taubenpastete in der Hand erwischt. Vorsicht, diese Geschichten von den Mahasiddhas darf man nicht wörtlich nehmen. Auf die Pastete angesprochen, erweckte er alle Tauben wieder zum Leben und ging auf Wasser spazieren. Das Maß war dennoch voll. Er hat es zu bunt getrieben und muss das Kloster verlassen. Die bestehenden buddhistischen Organisationen können ihn, so wie er handelt, natürlich nicht gewähren lassen. Er lebt fortan außerhalb von Klöstern als wandernder Yogi. Im Gegensatz zu den meisten umherziehenden Yogis ist er jedoch ausgesprochen fett. Auch auf allen Darstellungen wie Rupas erscheint er fett und hässlich mit Klubschaugen. In der Tat heißt Virupa übersetzt der Hässliche. Wenn er abgebildet wird, so zeigt er mit der Hand auf die Sonne. Ursache dafür ist die folgende Geschichte. Virupa ist mit einem seiner Schüler, dem jungen Mann Kana, unterwegs. Sie durchstreifen eine große Stadt, sehen sich auf den Märkten um, schlendern durch die Basare, die laut sind und voll von den unterschiedlichsten Gerüchten. Es ist beileibe nicht die beste Gegend der Stadt. Man könnte es eher an einer Slum-Gegend beschreiben. Schließlich kommen sie an einer einfachen, billigen Bar vorbei. »Wir sollten hier etwas trinken«, sagt Virupa zu seinem Schüler. Dann betreten beide Männer die Spelunke. Die Barfrau mustert die neuen Gäste von Kopf bis Fuß, ist misstrauisch. »Habt ihr Yogis denn überhaupt Geld?« Als Antwort holt Virupa sein Messer heraus und rammt es in den Tisch. Dieser steht zur Hälfte in der Sonne. Das Messer ist in der sonnigen Hälfte stecken geblieben. »Wenn der Schatten das Messer erreicht hat, dann zahle ich«, sagt Virupa und schaut die Barfrau eindringlich an. Angesichts des Messers entschließt sich diese eingeschüchterte Barfrau die beiden doch zu bedienen. Sie serviert ihnen Wein. Virupa kippt den Wein, in dieser Gegend bestimmt nicht das beste Gewächs, herunter wie Wasser und verlangt mehr. Dieser Vorgang wiederholt sich. Immer wieder. Die beiden saufen buchstäblich die Bar leer. Und das Merkwürdigste? Die Sonne steht still. Keinen Millimeter bewegt sich der Schatten auf das Messer zu. Die Barfrau sieht sich gezwungen, bei anderen Händlern in der Nähe Nachschub zu kaufen. Inzwischen stimmen Virupa und Kana ein bengalisches Trinklied an. In der ganzen Stadt jedoch werden die Leute ängstlich. Schließlich war es noch nie passiert, dass die Sonne stillstand. Alle Menschen bewegen sich in der mittäglichen Hitze, die nicht weichen will, wie betrunken. Auch der König ist verunsichert. Er lässt nachforschen, was denn die Ursache dieses ungewöhnlichen Sonnenstillstandes ist. Er glaubt seinen Ohren nicht trauen zu können, als man ihm berichtet, dass offensichtlich die Ursache hierfür darin liegt, dass ein Yogi in einer Bar seine Rechnung nicht bezahlen will. Der König begibt sich in seinen prächtigen Gewändern in das Elendsviertel, in dem dieser merkwürdige Yogi in der Bar sitzen soll. Respektvoll machen die Leute Platz. Sie tuscheln einander zu. »Endlich passiert etwas! Wurde ja auch Zeit, dass der König eingreift. Das geht doch nicht, dass einfach die Sonne stillsteht.« Als der König die Bar betritt, fallen ihm sofort die beiden Zeche mit dem in den Tisch gerammten Messer auf. Er begibt sich zu ihnen. »Guten Tag, liebe Yogis, habt ihr vielleicht die Sonne angehalten?«
»Ja, das war ich«,
bekennt sich Virupa zu seinem Handeln. »So, aha, mhm. Kannst du sie vielleicht auch dazu bringen, sich wieder wie üblich zu bewegen? Weißt du, dieser Sonnenstillstand verursacht nämlich einige Probleme.«
»Hm, können kann ich schon. Da muss ich allerdings zahlen, weißt du, König, tja, und ich habe kein Geld.«
Ein Problem, das mit Geld zu lösen ist, ist für den König kein Problem. Er übernimmt die Rechnung der beiden sächenden Yogis, und augenblicklich geht die Sonne weiter. Auch Virupa und Kana ziehen weiter. Das war die Geschichte. Habt ihr sie verstanden? Also, mir hat sich der Sinn nicht erschlossen.
Deshalb habe ich Padma Vajra, einen meiner Lehrer, der die Geschichte erzählt hat, mit fragendem Staunen angesehen. Und er hat mir einiges dazu gesagt. Ich kann es euch ja mal weitersagen. Er sagt, am wichtigsten bei Vajrayana-Geschichten ist, dass man sie nicht wörtlich nehmen darf. Ihr Sinn erschließt sich erst, wenn man darin vorhandenen Symbolismus versteht. Die Dinge sind im Vajrayana nie das, wonach sie aussehen. Da ist zunächst der Tabubruch des Saufgelages. Hier wird sich bewusst außerhalb der Konditionierung gestellt. Häufig umgeben sich daher die Mahasiddhas, diese großen Weisen, mit den Outcasts der Gesellschaft. Und weiter. Durch das Anhalten der Sonne wird die große spirituelle Macht Virupas gezeigt. Die Sonne steht dabei auch für Kraft, für Energie, für das maskuline Prinzip. Aber nicht nur die männliche Kraft wird von Virupa beherrscht, sondern auch die weibliche, symbolisiert durch die Barfrau. Und dann der Wein. Der Wein steht für Mahasukha, für die große Freude, die dadurch entsteht, dass Virupa die männliche und die weibliche Energie vereint. Somit sind innen und außen Weisheit und Mitgefühl, Samsara und Nirvana vereint und somit transzendiert. Soweit die Erläuterung Padma Vajras.